Hauptsache gesund? Das ist Gesprächsreihe zu der Ausstellung im Stapferhaus. Hier in Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.
Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen im Stapferhaus. Heute geht es um Longevity oder auf Deutsch Langlebigkeit. Das ist ein Begriff, den wir vor 3 Jahren vielleicht gar noch nicht so genau gekannt haben. Also ich zumindest nicht. Und heute gibt es richtig viele Artikel, Videos, Podcasts rund um Longevity. Ich habe versucht, das in den letzten Wochen ein bisschen zu verfolgen, aber es ist wirklich so viel, dass ich sicher nicht alles gesehen habe. Darum freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam da diesen Fragen nachgehen. Zum Beispiel, warum haben wir denn so eine Sehnsucht nach dem ewigen Leben? Was hilft wirklich, wenn man gesund alt werden will? Und welche Vorstellungen haben wir als Gesellschaft vom Leben im Alter? Mein Name ist Lisa Gnies. Ich bin Projektleiterin für Recherche und Konzeption. Meine Gäste heute sind Christina Röcke und Pascal Rode. Und bevor ich sie vorstelle, lade ich sie alle hier im Saal auf ein kleines Experiment ein. Wir haben nämlich etwas Kleines für sie vorbereitet. Als sie reingekommen sind, haben sie es schon gesehen. Auf ihren Stühlen liegt eine kleine Pille und ein Becherchen mit Wasser. Die Pille ist etwas ganz Neues, haben wir hier entwickelt. Die schenkt ihnen 120 Jahre Leben. Wer schluckt die Pille? Gern schlucken und wenn sie sie geschluckt haben, aufstrecken. Ich würde sagen, das ist vielleicht so etwa ein Drittel der Leute. Danke vielmals. Darf ich schnell bei denen nachfragen, die diese Pille geschluckt haben? Wenn wir jetzt, das sind wir noch in Entwicklung, aber wenn wir jetzt eine Pille hätten, die das ewige Leben würde versprechen, wer würde die schlucken? Bitte Hand hoch. Jemand? Zwei? Gut, danke vielmals. Drei Mutige, danke. Dann würde ich gerne nachfragen, bei all denen, die die Pille nicht geschluckt haben für 120 Jahre Leben. Ich stelle 2 Hypothesen in den Raum, warum sie das nicht gemacht haben. Und falls eine von denen für sie zutreffend ist, dann können sie ja auch dort ihre Hand heben. Entweder A, weil sie denken, eigentlich ist es auch gut, wenn wir als Menschen nicht alles kontrollieren können. Wir müssen nicht wissen, wir werden 120 Jahre alt. Es gibt vielleicht so etwas wie eine höhere Macht, der Zufall, Gott, was auch immer. Auf jeden Fall, wir geben Kontrolle ab. Wir müssen nicht 120 Jahre alt werden. Wir müssen nicht alles kontrollieren. Oder B, sagen sie, es ist mit dem Leben wie nach einem guten Essen. Irgendwann hat man dann auch mal genug gegessen. Irgendwann ist man satt und will gerne vom Tisch aufstehen. Wer würde antworten mit A, wir brauchen nicht die totale Kontrolle? Ja, etwa 20. Und wer würde antworten mit B, irgendwann ist man auch satt? Es sind noch ein bisschen mehr, vielleicht 35 würde ich schätzen. Danke vielmals fürs Mitmachen. Christina Röcke, Pascal Rode, wie würden Sie das handhaben? Hätten Sie jetzt die erste Pille geschluckt oder nicht?
Ich hätte sie, glaube ich, auch nicht geschluckt. Und aus einer Mischung aus den beiden Gründen, die Sie genannt haben. Mhm. Ich glaube auch, man muss nicht alles bis zum letzten Ende kontrollieren können, auch wenn das durchaus was ist, was ich nachvollziehen kann und sonst auch in meinem Leben durchaus mir nicht ganz fremd ist. Aber ich glaube auch, dass irgendwann mal gut ist.
Mhm. Danke, Pascal Rode.
Ich schlucke schon so viele Pillen, die hätte ich wahrscheinlich auch noch genommen.
Schön. Und die zweite?
Ich hätte auch die zweite genommen.
Für das ewige Leben?
Ja, aber für mich, das ewige Leben bedeutet nicht ewiges Leben, sondern bedeutet für mich selbstbestimmtes Leben. Mhm. Das heisst, dass ich nicht von externen Faktoren negativ beeinflusst bin oder quasi mein Leben nicht mehr so kann leben, wie ich das gerne möchte.
Mhm. Dass Sie vielleicht mit 133 sagen, jetzt ist gut, jetzt tritt ich ab.
Ganz genau, ja.
Und hat Sie jetzt das überrascht, wie das Publikum abgestimmt hat?
Ja, ich lebe natürlich in einer Bubble ein bisschen mit dem, was ich mache. Von dem her hätte ich jetzt in meinem Umfeld wahrscheinlich mehr Hände gesehen bei der ersten als beim zweiten. Aber ich bin nicht eigentlich überrascht. Ich glaube, es ist immer noch ein Thema, wo man noch nicht so richtig fassen kann, was es genau bedeutet, 120 zu werden oder was die Theorie dahinter oder die Intention dahinter ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das quasi thematisiert, was es dann heissen kann, 120 zu werden. Es geht ja nicht um eine Zahl. Aber ich nehme es an, das werden wir noch ziemlich erörtern in dem Gespräch. Ja.
Ich war auch nicht überrascht. Also ich glaube, dieses Thema, dass es irgendwann auch okay ist, dass das Leben endlich ist, das ist was mir in meiner Arbeit auch regelmäßig begegnet. Ich glaube, ich hätte jetzt mir auch vorstellen können, dass es sich so ein bisschen die Waage hält, quasi so dieses, dass man nicht alles kontrollieren können muss und dass es irgendwann mal gut ist. Aber grundsätzlich, wenn ich mich hätte vorher entscheiden müssen, wo sich mehr Leute melden, hätte ich wahrscheinlich auch darauf getippt, dass dieses Gefühl, dass es irgendwann mal gut ist, dass das was ist, was viele Menschen doch auch teilen.
Die Pille sind ja so nicht im Handel bisher. Wie?
Übrigens.
Vielleicht tun wir sie noch in den Shop. Aber wie schätzen Sie es ein? Wie realistisch ist es, dass wir Menschen schon bald 120 Jahre alt werden?
Also ich habe das Gefühl, es ist heute schon realistisch, es gibt schon 120-Jährige. Also es ist ja nicht, dass es quasi ein Limit ist, das man nicht kann erreichen heute und man muss das Limit noch finden. Es ist nur die Frage, wie man dort hinkommt und wer dort hinkommt. Ein Großteil schafft das heute nicht.
Also im Moment ist die Lebenserwartung 2023 Männer 82 Jahre, Frauen 85 Jahre, oder?
Genau. Aber also die Entwicklung schreitet viel schneller voran, als wir uns das vorstellen können. Also ich glaube, oder ich bin heute davon überzeugt, dass die Leute, die im Schnitt über 100 werden, leben heute schon. Das ist definitiv etwas, was sich quasi schnell entwickelt. Und ich glaube, am Schluss werden wir auch darüber reden. Es geht ja nicht um, nochmal, nicht um das Lebensjahr selber, sondern es geht darum, wie viele von diesen Jahren ich in einem Zustand verbringe, den ich als Leben bezeichnen kann. Und ich glaube immer so ein bisschen die Frage, wenn ich die in meinen Freundeskreisen stelle, willst du 120 werden, dann ist meistens die Vorstellung, man verlängert die letzten zwei Jahre um 30 Jahre. Und das ist nicht das Ziel. Aber wenn ich jemanden heute in meinem Alter, aus meinem Freundeskreis habe, der irgendwie in der Mitte des Lebens steht, Kind auf die Welt stellt, und die, dann ist es keine Frage, dass man heute das Leben verkürzen will, sondern man würde diesen Zustand gerne 30 Jahre verlängern.
Und immer noch mehr Kind ins Leben stellen.
Ich bin auch noch nicht fertig. Also.
Okay. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich würde mich grundsätzlich dem anschließen, dass da, glaube ich, momentan ganz viel an Entwicklung passiert, dass wir sehen, dass die Lebenserwartung sich ja über die letzten 100 Jahre enorm erweitert hat. Wir sehen aber auch, dass es in bestimmten Ländern da zu einer gewissen Abflachung kommt. Also ich glaube, dass wir bald quasi ein Großteil 120 wird, das glaube ich nicht. Ich glaube, 100 ist erstmal so das Nächste, was viele erreichen werden. Ansonsten, glaube ich, hängt es von vielen Faktoren ab, die Herr Rode auch gesagt hat, dass man gucken muss, wie gelingt uns das. Ich glaube, dass 120 sozusagen immer noch etwas ist, was wir wissen das, das ist biologisch möglich. Aber dass es ein Großteil der Menschen jetzt ganz bald erreicht, das sehe ich nicht.
Und Ihre Einschätzung zu der zweiten Pille, also dass wir es wieder schaffen, den Alterungsprozess sogar aufzuhalten?
Halte ich für absolut nicht realistisch. Genau, halte ich für weder realistisch noch für wünschenswert.
Also es ist ja so, man kann auf viele Arten über das Alter reden und das werden wir mit dem Gespräch auch machen, aber mal rein auf der Ebene von der Biologie betrachtet, ist ja Alter als ein Prozess, der in den Zellen stattfindet. Also kurz zusammengefasst, Zellteilung findet ja permanent statt. Wichtig dabei sind Telomere, das sind so kleine Kappen an den Enden der Chromosomen, wo eine Andockstelle sind für ein Enzym, das bei der Zellteilung für die Verdoppelung der DNA sorgt. Und bei jeder Teilung, also Zellteilung ist etwas ganz Normales, passiert im ganzen Leben, und bei jeder Teilung verkürzen sich die Telomere, also die Andockstelle, bis das Enzym irgendwann nicht mehr andocken kann. Also die Zellen werden dann irgendwann nicht mehr teilungsfähig sein. Und die Länge dieser Telomere ist so ein Marker für das biologische Alter eines Menschen. Also im Gegensatz zum chronologischen Alter, das sich in Jahren misst, das biologische Alter eben, könnte man sagen, wie lang sind die Enden noch an den Chromosomen. Und dabei kann man natürlich dann schon experimentieren. Könnte man das verändern, die Verkürzung, oder könnte man die verlangsamen? Und das wird ja auch gemacht im Moment. Also zum Beispiel gibt es Forschung an Mäusen, die versucht, Zellalterung zu stoppen. Und da ist sogar in verschiedenen Experimenten gezeigt worden, dass es so etwas gibt wie eine Verjüngung, die bei Mäusen funktioniert. Ich nehme an, Sie haben sich schon mit dem beschäftigt, Herr Rodes. Wie realistisch schätzen Sie das ein, dass das auch mal beim Mensch möglich sein wird?
Ich bin sehr optimistisch. Das ist auch nicht, oder teilweise vielleicht Zwangsoptimismus, aber es ist etwas, wenn man in der Forschung schaut, stehen wir effektiv am Anfang, was die Forschung am Alter selber angeht. Dass es den Wunsch gibt, schon ewig zu leben, das wissen wir, das haben die chinesische Emperors schon wollen. Aber dass man das Alter als Prozess, als Forschungsobjekt hat, ist noch nicht so alt. Und von dem her bin ich sehr optimistisch, dass wir in den nächsten 5, 10, 20 Jahren noch sehr viel Entwicklung in die Richtung werden sehen. Es gibt auch durchaus Gründe, wieso dass man Altern als solches gar nicht so einfach erforschen kann. Vielleicht Frau Röcke mehr dazu sagen. Aber am Schluss muss man Altern als etwas anerkennen, wo man daran forschen kann. Und wenn man sie, heute ist das so, dass man einen Krankheitsgut braucht, dass man an öffentliche Mittel kommt und so weiter. Und dort ist Veränderung am Gehen. Das heisst, dass man Alter noch mehr erforschen kann als Prozess. Und klar, Telomere ist ein Teil, wie Sie gesagt haben. Es gibt noch verschiedenste, die Hallmarks of Aging, wo man heute darüber redet. Das sind einmal 9 gewesen, dann sind es 13 geworden. Also die eigentlichen Gründe, wieso dass wir zerfallen. Vielleicht sind das 15 in 2 Jahren. Da ist die Forschung noch am Voranschreiten. Aber man ist an dem Punkt, wo man das Alter in einer Form beschrieben hat oder anfängt beschreiben, wie es vorher nicht gegeben hat. Ich selber, ich bin ein Nerd, ich bin ein Ingenieur, ich habe einen Tech-Background. Bei uns ist immer so die Idee, wenn ich das Problem beschreiben kann, ist es eine Frage von Manpower und Ressourcen, um das Problem zu lösen. Aber ich finde eine Lösung normalerweise. Wenn ich das Problem nie beschrieben habe, dann ist es sehr schwierig, eine Lösung zu finden. Und eine Beschreibung von dem Problem haben wir noch nicht so lange.
Nach einer sehr mutigen Einschätzung, ja. Also sozusagen, man kann alles machen, wenn man ein Problem beschrieben hat, ja. Sie würden aber sagen, es gibt im Moment keine Anzeichen darauf, dass sich das auf Menschen übertragen lässt.
Also ich würde absolut mit einhergehen, dass Altern etwas ist, was sozusagen, wo wir am Anfang stehen, es zu verstehen. Ich glaube, das ist das, wo ich wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender bin in meinem Optimismus. Ich glaube, was klar sein muss, ist, Altern ist ein enorm komplexer Prozess, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich glaube, das würde Herr Rode ja auch so sehen. Und wir sind bei einzelnen dieser Aspekte schon weiter als bei anderen genau zu verstehen, was da passiert. Und haben vielleicht auch schon erste Wege gefunden, wie man da eingreifen könnte. Ich glaube, es ist aber, wir sind noch sehr am Anfang zu verstehen, wie auch diese einzelnen Dinge wirklich zusammenspielen. Mhm. Und vieles von dem, was wir wissen, ist eben noch überhaupt nicht bei Menschen erforscht. Und es gibt Gründe sozusagen anzunehmen, warum einzelne dieser Prozesse sich leichter auf den Menschen übertragen lassen von irgendeinem Wurm oder irgendeiner Maus und andere Prozesse, wo das nicht so schnell 1:1 übertragen wird. Dass da noch ganz viel passieren wird, das sehe ich auf jeden Fall auch so.
Mhm. Genau. Mhm. Sie ahnen es schon, wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven heute bei unseren Gästen vertreten. Also nur kurz zur Vorstellung, wir sind schon mittendrin. Der Pascal Rode ist als Softwareentwickler gestartet in der Bankenwelt und hat dann ins Management gewechselt. Er hat mehrere Unternehmen aufgebaut in der Finanz- und Food-Technologie. 2021 hat er sich dann der Gesundheitstechnologie zugewendet und Avea Life mitgegründet. Die Firma bietet seit 3,5 Jahren personalisierte Nahrungsergänzungsmittel an und will die Health Span von denen, die sie schlucken, verlängern. Pascal Rode, was ist die Health Span?
Health Span ist die Zeit vom Leben, die man in Gesundheit verbringt. Das heisst, Lifespan sind die Anzahl Jahre, die ich lebe, und Health Span die Anzahl Jahre, die ich keine Krankheiten entwickelt habe. Mhm. Und wir wissen, dass im Schnitt 15% von unserer Lebenszeit verbringen wir nicht völlig gesund, sondern wir können erste chronische Krankheiten anfangen entwickeln. Innerhalb von 5 Jahren im Schnitt, glaube ich, sind wir bei 2 chronischen Krankheiten in dieser letzten Phase des Lebens.
Ja, man könnte ja auch sagen, es ist ja nicht nur eine Dichotomie Gesundheit und Krankheit auf der anderen Seite, sondern es gibt gesunde und kranke Anteile in uns allen. Oder? Auch jemand, der mit einer Krankheit lebt, fühlt sich nicht nur krank. Ja. Und jemand, der gesund ist, keine Diagnose hat, kann sich krank fühlen.
Kann sich, ja. Aber schlussendlich ist es physiologisch trotzdem so, ob man ein Krankheitsbild feststellt oder nicht und ob das Krankheitsbild einschränkend wirkt oder nicht. Ich bin heute auch nicht völlig gesund. Das weiss ich auch. Ich lebe auch mit einer Krankheit und lebe gut mit einer. Das heisst, mir geht es nicht darum, dass man jede Krankheit quasi muss können ausschliessen muss, aber die Frage ist, was mich quasi in meinem Leben einschränkt oder nicht. Und leider ist es so, dass die meisten Krankheiten, vor allem, die man im Alter entwickelt, anfangen, sehr stark einschränken.
Christina Röcke hat in Berlin Psychologie studiert und auch in dem doktoriert. Sie ist 2007 in der psychologischen Altersforschung von der Uni Zürich tätig. Sie leitet seit einigen Jahren als Co-Direktorin das UZH Healthy Longevity Center und das Zentrum für Gerontologie von der Uni Zürich. Sie veröffentlicht regelmäßig Forschungsergebnisse zu Themen rund ums gesunde Altern, zum Beispiel zu Wohlbefinden im Alter, sozialen Beziehungen, kognitiver Gesundheit oder zu Altersbildern. Jetzt würde ich aber gerne wissen, jetzt nimmt es mich Wunder, Herr Rode, Sie versuchen Longevity-Tipps im Alltag möglichst gut umzusetzen. Wie sieht Ihr Leben aus?
Wie sieht mein Leben aus? Also ein typischer Tag sieht immer noch vergleichsweise normal oder harmlos aus, wenn man das mit anderen ich sage jetzt Figuren in unserer Branche vergleicht, die eigentlich ihr Leben zum Extremen quasi auf Algorithmen umgestellt haben. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich vor ein paar Jahren angefangen mit dem Thema beschäftigen aus einem persönlichen Drive, dass ich selber gemerkt habe, ich werde jetzt älter. Das ist etwas, was man in seinen 20er, Anfang 30er noch nicht hat. Und dann merkt man irgendwann, dass das Alter anfängt einsetzen. Also man hat die ersten Einschränkungen. Das ist ganz klar. Das kann sein, dass man eben in einer Karriere steckt und Performance abnimmt oder so Sachen. Und dort hat mich das Thema fasziniert, weil ich habe gewisse Bücher gelesen, die viele von uns gelesen haben. Da gehört Sinclair dazu, Sergey Young, Aubrey de Grey. Und habe festgestellt, dass die Wissenschaft fortgeschritten ist in den letzten 10 Jahren. Und eben auf eine Art, wo man das Problem auf eine Art beschrieben hat, wie man es vorher nie gemacht hat und auf eine Art Ansätze gefunden hat, die man früher in dieser Form noch nicht gehabt hat. Und dann habe ich angefangen, versuchen zu verstehen, was das für so Pillars, also Bereiche sind vom Leben, die relevant sind, quasi die Gesundheitsspanne. Und das fängt bei mir als erstes mit dem Schlafen an. Ich habe angefangen zu realisieren, wie wichtig Schlaf ist. Und
wie gestaltet Sie Ihren Schlaf?
Also heute bin ich sehr viel strikter, wenn es darum geht, was in meinem Schlafzimmer ist oder nicht. Keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Ich habe angefangen, dafür zu sorgen, dass das Schlafzimmer komplett dunkel ist. Also mit so Schwarzvorhängen, wo kein Licht reinkommt. Die Temperatur muss stimmen. Ich versuche, vor mein Bett gehen, quasi Screentime, also das Blaulicht, zu reduzieren. Ich versuche teilweise auch im Vormittag, am Morgen, quasi an die Sonne zu gehen, wenn es die hat, um meinen Schlafrhythmus zu triggern am Morgen. Und dann aber auch angefangen zu experimentieren mit, wann isst man? Man sollte ein bisschen früher essen. Und dann sind Kinder gekommen, das hilft. Dann isst man auf einmal um 6 Uhr Nacht und nicht mehr um 8:30.
Aber die helfen zum Beispiel nicht so beim Schlaf, oder?
Kontraindikation, das stimmt. Ja, in der Zwischenzeit schlafen sie zu Nacht. Das heisst, es ist eine kurze Phase von, das stimmt. Und ich bin nicht ganz allein, ich habe noch eine Partnerin. Aber der Schlaf war für mich das Erste, wo ich versucht habe zu optimieren, wo ich auch gemerkt habe, dass man mit relativ wenig Aufwand relativ viel Effekt erzielen kann. Und dann gehört für mich natürlich auch dazu, ich bin so ein bisschen der Nerd, also ich muss auch alles messen können. Ich will irgendwie wissen, was passiert. Ich will meine Tiefschlafphase verstehen. Kann ich die verbessern, indem ich früher esse? Alkohol ist immer schlecht, das wissen wir, egal wenn. Ich habe auch angefangen mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Supplement experimentieren. Kann ich meinen Tiefschlaf verbessern mit gewissen Sachen? Und das habe ich für mich alles etabliert. Und dann gibt es noch andere Bereiche im Leben, wo man vielleicht nach und nach darüber reden könnte. Ist sicher Sport, wie ich mich bewege oder nicht bewege. Ernährung ist ein wichtiger Baustein. Und dann kommt aber auch das Gesellschaftliche. Wo bin ich eingebunden? Wie bin ich aufgehoben? Wo fühle ich mich daheim? Wo komme ich Energie über? Wo zieht es Energie? Also ich muss mein Umfeld finden, wo ich Energie tanken kann. Das ist ganz ein entscheidender Faktor für mich. Eingebunden sein, sozial. Ich bin in vielen Vereinen, ich bin ein gesellschaftlicher Mensch. Und auf das lege ich sehr viel Wert, weil ich weiss, es gibt mir Glückshormone. Also am Schluss sind wir alle ein bisschen auf dem Dopamin suchen und das gehört für mich dort dazu. Ja.
Und Sie haben mir aber gesagt, Sie hätten damals auch ein bisschen einen Struggle beim Implementieren von Longevity. Also Zitat, können Sie das ein bisschen beschreiben? Was ist Ihr Struggle?
Ja, das Leben passiert. Das ist ein Struggle. Wenn man quasi auf all die Forschungsergebnisse sich stützen würde oder eben die Algorithmen befolgt, was das ideale Leben ist für Gesundheit, würde man natürlich sehr vieles nicht machen.
Zum Beispiel was?
Man würde sich nicht mit Freunden treffen und Wein trinken. Ja, weil man weiss, der Wein selber, egal, ist einfach irgendwo toxisch und das Bier sowieso. Aber ich bin jetzt auch Generation Stammtisch. Das heisst, ich komme aus einer Generation, wo man sich halt in den Baren und den Beizen getroffen hat. Und das ist auch heute in meinem Freundeskreis. Ist das noch ein Teil von unserem Zusammenkommen, ist, dass wir gehen essen oder kochen daheim. Ich bin in einem Weinclub, das heisst, ich habe auch Wein daheim. Und der Struggle ist eigentlich, irgendwo das Mass zu finden, wo sich für mich noch gesund und richtig anfühlt. Und ich merke immer wieder, dass ich es nicht geschafft habe. Ja.
Und nicht geschafft haben.
Dass ich dann halt gleich zu viel getrunken habe. Mal, oder dass man halt irgendwie beim Sport weiss, ich möchte 4 oder 5 Mal dazu kommen. Aber ich bin Unternehmer, ich habe kleine Kinder. Und irgendwo spielt dann das Leben halt gleich mit.
Und beim Essen zum Beispiel?
Essen auch. Also, Essen tue ich mir noch einfacher zu kontrollieren als vieles andere.
Aber wenn sie eingeladen sind oder wenn sie gehen
essen? Genau, dann lässt man sich vieles servieren. Aber ich glaube, das Essen ist etwas, das ich am besten kontrollieren kann, durch das, was ich schon einkaufe. Dass man irgendwann schon angefangen hat, wenn man Süßigkeiten gehabt früher daheim. Ich weiss, wenn es daheim ist, dann langt man innen zu. Und wenn man es nicht kauft und nicht daheim hat, ist es einfach einfacher. Und also für mich, das Essen ist etwas, das ich relativ gut kontrollieren kann.
Es gibt ja auch diverse Widerstände gegen so ein Verhalten, wie Sie das versuchen zu leben. Verstehen Sie das manchmal auch ein bisschen?
Es ist schwierig zu verstehen. Also, Widerstand ist immer die Frage, was geht es dich an, was ich mache? Ja, also solange es jemand anderes anfängt tangieren, wenn jetzt meine Partnerin würde sagen, ja, jetzt wird aber unser Familienleben schwierig, weil ich irgendwie komisch tue. Dann dürfen wir das natürlich diskutieren, weil am Schluss wollte ich eine Familie haben und möchte das an dieser Familie teilhaben. Ansonsten kann man auf das hören oder das spannend finden, was ich mache oder nicht. Aber quasi mein Verhalten komisch darzustellen, dem kann ich nicht viel anfangen. Ich glaube aber auch, ich habe viel quasi Widerstand, den ich selber spüre in meinem Freundesfamilienkreis, weil man einfach aus dieser Generation kommt, die das Leben ausgemacht hat. Aber was haben wir denn noch, wenn wir nicht, mit Beiz gehen zusammen oder irgendwie so? Ich sehe aber auch, dass wir in jüngeren Generationen haben wir sehr viel Entwicklung in Richtung Gesundheitsbewusstsein. Raucherraten nehmen ab. Nightlife in Zürich beschwert sich, dass niemand mehr in Baren kommt, weil irgendwie weniger getrunken wird. Also es gibt schon eine Bewegung dorthin. Ich glaube einfach, es gibt neuere Generationen, wo es viel selbstverständlicher sein wird, dass man sich gesund verhaltet, weil man einfach besser weiss, was der Impact des anderen ist.
Sie haben uns ja auch im Porto, wo wir Sie für die Ausstellung interviewt haben, gesagt, Sie experimentieren auch, gehen noch ein bisschen weiter, oder? Was machen Sie in diesem Bereich?
Also, so wie ich Longevity heute verstanden habe, ist es eine Pyramide, wie so vieles. Und besonders mit Abstand das Wichtigste ist der Lifestyle, das, was wir machen und nicht machen. Das sind eben die verschiedenen Bereiche. Dort versuche ich immer wieder zu experimentieren, versuche mich zu optimieren, was man dort noch machen kann, mit quasi, was man sieht, mit Hot-Cold-Exposure, also was bringt. Eisbäder ist so ein riesiges Thema, oder kalt duschen, das probiere ich viele so Sachen aus. Dann der zweite Teil der Pyramide geht in, was ich heute schon für daheim bekommen kann. Das sind Nahrungsergänzungsmittel, wo ich sehe, dass mein Lifestyle zu kurz greift. Das Beispiel ist für mich immer, es spielt keine Rolle, wie viel Brokkoli ich esse, ob ich Sport getrieben habe gestern, ob ich heute meditieren und gut geschlafen habe. Mein NAD-Spiegel wird abnehmen im Alter. Mein Kollagenspiegel wird abnehmen. Ich kann das nur sehr bedingt beeinflussen durch Lifestyle. Und dort spielen für mich Nahrungsergänzungsmittel eine sehr wichtige Rolle, weil es aus Sicht heute die einzige Möglichkeit ist, um dem Abbau entgegenzuwirken. Und dann gibt es darüber aus, gibt's noch Medikamente, die man off-label nutzen kann. Diabetes-Medikamente wie Metformin. Etwas, wo ich immer noch vorsichtig bin. Und dann gibt es aber auch gewisse experimentelle Methoden, die ich für mich auch schon ausprobiert habe. Also etwas wie Exosom-Therapien. Das kommt aus der Stammzellenforschung. Das sind die Signalstoffe, die Stammzellen aussenden. Oder eigentlich jede Zelle aussendet. Und habe mit dem sehr spannende Ergebnisse für mich erzielt.
Okay, wenn Sie es noch in einem Satz sagen, was haben Sie erreicht?
Für mich hat das ein sehr hohes regeneratives Potenzial gezeigt. Auf quasi für mich auf Nerven und auf Schmerzempfinden. Und ich für mich, ich leide seit Jugend an Rückenbeschwerden und so weiter. Ich habe auch mit Gelenken immer wieder Probleme. Und vom Rücken gibt es auch Nervenprobleme, von Irritationen. Und ich habe das über längere Zeit, habe ich das wegbekommen, ist das verschwunden. Was für mich, es ist nicht ein Wunder, aber es ist etwas, wo ich sage, in dieser Potenz vorher nie erfahren habe für mich.
Spannend, danke. Ich würde jetzt auch gerne zu Ihnen wechseln, Frau Röcke. Diese Woche ist eine Studie erschienen von der Uni Harvard, die untersucht, in welchem Alter man am zufriedensten ist. Und das Ergebnis ist, man wird eher zufriedener im Alter und auch die Resilienz steigt. Überrascht Sie das oder wie erklären Sie sich das?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Das ist ein Befund, den wir schon ganz lange aus der Gerontologie kennen. Der wird klassischerweise als das Wohlbefindensparadox des Alterns auch betitelt, weil man ja grundsätzlich oft gedacht hat in der Forschung und auch heute noch, wir kommen noch darauf zu sprechen, auch oft denkt, mit dem Alter sozusagen geht alles nur den Bach hinunter und da muss doch eigentlich gezwungenermaßen das Wohlbefinden auch dann den Bach hinuntergehen. Und wir wissen schon sehr lange, dass das nicht der Fall ist, aus sehr, sehr vielen Studien auch unterschiedlichste Facetten von Wohlbefinden. Also ob ich frage, wie häufig die Leute sozusagen positive Emotionen erleben oder wie selten negative oder wie zufrieden man mit verschiedenen Facetten des Lebens ist oder mit dem Leben allgemein. Und es gibt eigentlich ganz viele gute Erklärungen dafür, sodass aus diesem Paradox eigentlich was sehr gut Erklärbares wird. Insofern nein, es hat mich nicht überrascht und wir können auch ganz gut betiteln, woran das liegen kann.
Was konkret
also,
sieht man im Alter?
Zum Beispiel ist es so, dass wir oft sehen, dass die Anpassungsfähigkeit, Sie haben das Stichwort Resilienz genannt, sich an Veränderungen, die mit dem Alter einhergehen, dass doch ein Großteil der Menschen eine recht lange Zeit noch schafft, sich an diese Veränderungen anzupassen.
Dass man besser als die junge, ja.
Ja, bestimmte Bewertungsstandards sozusagen auch anpasst. Also vielleicht zum Beispiel auch gar nicht mehr erwartet, dass man gar keine körperlichen Einschränkungen zum Beispiel hat. Dass man seine Ziele anpasst. Wir wissen zum Beispiel bei Zielen, das ist ganz wichtig. Typischerweise haben wir alle irgendwelche Dinge, die wir uns vornehmen, im Kleinen und im Großen. Wir nennen das in der Psychologie persönliche Ziele. Und im jungen Alter ist es recht schwierig, also auch, ich fasse uns jetzt mal ins junge Alter hier so zusammen, ganz schwierig, dass die Ziele sich nicht ständig widersprechen, oder? Man will viel Zeit mit den Kindern verbringen und ganz viel Sport machen und im Beruf und dann hat man ja auch noch andere Hobbys und Freunde und der Tag hat nur 24 Stunden. Und wir sehen, dass im höheren Erwachsenenalter aus verschiedensten Gründen offensichtlich ist Menschen typischerweise viel besser gelingt, Ziele zu bestimmen, die besser zueinander passen. Das heißt, ich habe auch nicht ständig vielleicht das Gefühl, ach, ich sollte jetzt eigentlich was ganz anderes machen oder ich würde jetzt lieber was ganz anderes machen. Das kann eine Facette sozusagen sein, dass man einfach cleverer wird in dem, wie man seine Zeit verbringt. Und dass auch eine gewisse Gelassenheit damit einhergeht, mit dem sozusagen mit bestimmten Lebenserwartungen.
Spannend. Was würden Sie sagen, wir haben schon ganz viel gehört von Pascal Rode, was er macht und was er alles probiert und grosse und kleine Sachen. Was würden Sie sagen, was sagt die Forschung, was hilft wie viel, wenn man gesund älter werden will?
Also ich stimme zu, der Lebensstil. Ich glaube, der Lebensstil, das ist aber irgendwie so eine Blackbox teilweise. Also der Lebensstil, was heißt das eigentlich? Das ist sicherlich das, was am meisten erklären kann, wie Menschen alt werden. Und Pascal Rode hat schon gesagt, Sport, Ernährung, Schlaf, das sind viele Dinge, die sehr wichtig sind. Ich würde sagen, die Bewegung hat einen ganz großen Anteil. Und wenn man sich anguckt, es gibt aus der Harvard-Universität noch andere große Längsschnittstudien zum guten Altern. Soziale Beziehungen sind tatsächlich eine Facette, die zum Lebensstil ganz unbedingt dazugehören, die einen ganz, ganz hohen Anteil uns auch erklären. Weil soziale Beziehungen oftmals etwas ist, wenn wir im Kontakt mit anderen Menschen sind, dann tun wir das ganz oft auch in einer Form, die unser Gehirn fordert und trainiert. Also jedes Gespräch, auch das, was wir jetzt hier machen, ist eine Art von kognitivem Training. Wir sind oftmals auch in Bewegung. Also ja, wir sitzen auch mal da und trinken ein Glas Wein. Und ich würde eben schon sagen, ja, es gibt natürlich, Alkohol ist grundsätzlich, haben sich ja auch die Empfehlungen in den letzten Jahren geändert. Also eigentlich ist gar kein Alkohol am besten. Aber wer weiß, was wir in 2 Jahren dann wieder da als Ergebnis haben. Vielleicht ist dann doch ein Glas pro Woche okay. Ich würde als Psychologin sagen, das Zusammensitzen mit Freunden ist ganz unbedingt ein wichtiger Baustein von gutem Altern. Also ich würde sagen, Bewegung und soziale Beziehungen und die anderen Lebensstilfaktoren, ganz klar. Aber was bei all dem eine Rolle spielt und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, aus einer individuellen Perspektive, findet man einen Sinn in dem, was man macht. Also macht das, passt das zu den eigenen Zielen. Und da unterscheiden wir uns. Und deswegen würde ich auch sagen, das, was Herr Rode beschreibt, als sozusagen seinen Lebensstil, Unbedingt. Also das passt, zu den individuellen Zielen. Da würde ich mir auch nicht reinreden lassen. Mhm. Aber das passt wahrscheinlich nicht zu jedem und nicht zu jeder. Mhm. Und ich glaube, das ist bei all dem, wir werden ja oft gefragt, was kann ich machen? Und nicht jeder geht gern joggen. Mhm. Sonst würden wir es wahrscheinlich alle ganz regelmäßig mehrfach die Woche tun. Aber es gibt so viele Dinge, wie man körperlich aktiv sein kann. Und ich glaube, da ist es immer wichtig, dass man das findet, was einem persönlich Freude macht. Weil wir sonst leider auch wissen, dass alles Wissen darum, was hilft, ist schön und gut. Aber es umzusetzen, ist meistens da, wo der Hase, wie sagt man das? Der Hase
der Graben
ist. Oder naja, es war Pfeffer liegt. Genau. Der Hase im Pfeffer. Ja, genau.
Also Sie haben gesagt, Lebensstil, Sinn sehen in dem, was man macht und soziale Beziehungen.
Ja.
Etwas, was ich sehr spannend finde aus Ihrer Forschung, was Sie jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, Sie forschen auch zu Altersbildern. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, ist es sehr entscheidend für das gute Alter, was ich für ein Bild vom Alter habe. Mhm.
Genau, also Altersbilder sind alle Vorstellungen, die wir eigentlich davon haben. Was alt sein bedeutet, was auch alt werden bedeutet und auch, wie wir über die Gruppe derer, die wir als alt wahrnehmen, denken. Und diese Altersbilder, die können sehr vielfältig sein. Also früher hat man grundsätzlich unterschieden zwischen eher negativen Altersbildern, also ist Alter nur ein Verlustgeschäft, und eher positiven Altersbildern, also kann da auch noch sozusagen was mitgestaltet werden. Man kann auch das noch weiter differenzieren und sagen, haben wir ein bestimmtes Altersbild im Bereich Technik oder im Bereich Persönlichkeit, und dann sind wir oft damit konfrontiert, dass man denkt, ältere Menschen, die sind nett, aber ein bisschen langsam so und technikaffin eben auch nicht. Aber vielleicht sehr irgendwie wollen sich gerne in die Gesellschaft einbringen. Und diese Bilder vom Altern, die prägen uns seit unserer Kindheit. Wir sind damit konfrontiert, wie auch die Gesellschaft über Alter und über ältere Menschen spricht. Wir nehmen das in uns auf, also man spricht auch so von dem Embodiment, also das macht was mit dem, wie wir selber das Altern wahrnehmen. Und je älter wir werden, desto mehr eigene Erfahrungen machen wir im Beobachten in unserem Umfeld. Die eigenen Eltern werden älter. Und ich glaube, jeder und jede hier kann wahrscheinlich dem nachempfinden, dass das Altern sehr, sehr vielfältig ist. Und die Art und Weise, wie die Gesellschaft über das Altern denkt, hat einen Einfluss darauf, wie man sich älteren Menschen gegenüber verhält. Und das Bild, was wir selber vom Altern haben, hat nachweislichen Einfluss auf ganz messbare physiologische Parameter, die unsere Gesundheit bestimmen.
Ach, sogar in Lebenserwartung, oder?
Ganz genau. Also Menschen, die ein positives Altersbild haben, eins, wo sie ihren Gestaltungsspielraum sehen, leben im Durchschnitt, muss man sagen, 7,5 Jahre länger als Menschen, die ein eher negatives Altersbild haben. Und das ist nicht einfach nur Magic, sondern die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, hat einen Einfluss darauf, auch wie wir uns verhalten. Hat auch einen Einfluss darauf, wie wir bestimmte Dinge bewerten. Und hat aufgrund dieser beiden Prozesse nachweislich auch einen Einfluss auf unsere Physiologie.
Ich finde das wahnsinnig spannend
und auch
für mich sehr überraschend. Und auf eine Art denke ich ja, also 7,5 Jahre ist Wahnsinn, oder? Da müsste man fast eher dort ansetzen, dass wir ein positives Altersbild haben, wenn man jetzt das Leben verlängern will, als bei Sachen, die uns vielleicht noch 2 Jahre rausholen oder so, statistisch gesehen. Was haben Sie das Gefühl, was haben wir denn für ein Altersbild als Gesellschaft?
Also wir haben in der Schweiz, gibt es tatsächlich dazu Daten, von 2019, das Berner Generationenhaus hat mithilfe von Sotomo eine Befragung gemacht. Und erfreulicherweise kam daraus, dass was so bestimmte Eigenschaften angeht, das Altersbild in der Schweiz im Durchschnitt zum Glück recht positiv ist. Also Gelassenheit, Freiheit, auch Weisheit wird gesehen, da kann man nochmal gesondert drüber sprechen. Aber es gibt auch sozusagen, und das wird stärker mit dem Alter in Verbindung gebracht als sowas wie Krankheit und Einschränkungen. Man kann aber auch sehen, dass es einen Altersunterschied in diesem Altersbild gibt. Also ältere Personen sehen die Sache nochmal positiver als jüngere Personen. Das ist gute Nachricht. Wenn wir aber im breiteren globalen Kontext gucken, haben wir es mit einem sehr negativen Altersbild zu tun. Es gibt interessante Auswertungen aus dem englischsprachigen Raum über die letzten 200 Jahre mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, wo wo man zeigen kann, dass ein zuvor positives Altersbild stetig negativer geworden ist über die letzten 200 Jahre. Und man kann das recht gut in parallele Entwicklung sehen, dass Altern stärker medikalisiert wurde. Also nur verstärkt aus so einer medizinischen Sichtweise betrachtet. Und dann kann ich natürlich sehr viel auch an mich an Krankheiten aufhängen. Und da passiert ganz viel, was kaputt geht, was objektiv gesehen schlechter wird. Aber wir haben, denke ich, ein großes Problem mit diesem sozusagen immer noch sehr defizitorientierten Blick auf das Alter. Und das ist nicht einfach nur ein Problem, weil wir ja ganz schön hätten wir ein positives Altersbild, sondern das macht was mit unserer Gesundheit, weil das ist der Kontext, in dem wir uns alle entwickeln und in dem wir alt werden. Und ich glaube, das ist auch noch was, darauf kommen wir noch zu sprechen.
Es ist spannend, weil wo mein Großvater älter geworden ist, ich habe verschiedene Ärzte in der Familie und ich habe das Gefühl, die haben dann immer so gesagt, und jetzt hat er noch das, und jetzt hat er noch das, und jetzt hat er noch das. Und so das sehr defizitorientiert ist, das sehr im Vordergrund gestanden. Von dem her würde ich da mitgehen. Und darum würde ich gerne ganz kurz umgekehrt fragen, auf was freuen Sie sich, wenn Sie alt sind, Herr Rode?
Darf ich eine Reaktion darauf sagen? Ja. Ich verstehe die Entwicklung. Ich möchte aber auch anfügen, wenn man vor 200 Jahren denkt, wie alt wir geworden sind, nur schon vor 100 Jahren, sind wir irgendwie um die 40 geworden. Also quasi die Phase vom ich sage jetzt, Kranksein im Alter, hat es in dieser Form viel weniger gegeben. Auch. Also wir sind sehr viel schneller gestorben an einer Infektion oder so. Also hat sich schon auch etwas entwickelt, durch das, dass wir eigentlich medizinisch weitergekommen sind und uns am Leben halten, dass wir uns halt teilweise in nicht so guter Gesundheit am Leben erhalten. Ich glaube, das spielt dort schon auch noch mit rein. Aber ich bin völlig beim Altersbild. Ich denke mir auch immer, wie stelle ich mich im Alter vor? Für mich, ich mache vieles quasi getrieben aus einem Familiengedanken. Ich möchte möglichst lange ein aktiver Teil der Familie sein können. Ich bin spät Vater geworden, ich bin Mitte 40 und habe eine einjährige Tochter. Und das ist für mich irgendwo der Inhalt. Ich möchte an dem können teilhaben, weiterhin. Und das ist für mich das Bild. Mir geht es auch nicht unbedingt nur eben um, ich habe kein schlechtes Altersbild im Sinne von, oh, man darf nicht eine Einschränkung haben. Ich lebe mit Einschränkungen, seit ich 20 bin. Aber ich weiss, dass ein guter Freund von mir mit 52 an einem Herzinfarkt gestorben ist. Also kardiovaskuläre Probleme ist der Killer Nummer 1. Und im Prinzip bewege ich mich heute auf eine Art, um die Chance, dass das passiert, zu minimieren. Ja, und das probiere ich. Und ich glaube auch Lebensstil, vielleicht wenn wir das noch kurz sagen, dass wir gesund leben sollen, wissen wir schon ganz lange. Aber bis vor ein paar Jahren ist man auch oft davon ausgegangen, Genetik ist entscheidender als der Lebensstil. Man hat gesagt, das ist halt meine Gene, okay, du hast bessere Gene, also darfst du rauchen, ich nicht und so weiter. Aber Stand heute, und ich habe auch Ärzte in meinem Umfeld, die das irgendwie noch nicht so wahrhaben wollen oder immer noch, Stand heute, mein Wissen, 10% Genetik, 90% Lebensstil. Und das gibt uns quasi eine Möglichkeit, wo man so kommunizieren kann, wo früher gedacht war, ja, mein Einfluss ist marginal. Oder?
Trotzdem noch mal die Frage, Alter ist ja nicht nur biologische Marker oder Krankheiten, die da sind oder nicht, sondern es ist ja auch eine Entwicklung, die man als Person macht im Leben. Und gibt es da auch Sachen, etwas, wo Sie sich darauf freuen?
Auf jeden Fall. Also ich freue mich auf quasi ein Älterwerden mit meinem Umfeld.
Ja.
Ich fühle mich heute viel gesetzter, als ich mich vor 20 oder vor 10 Jahren gefühlt habe. Also ich spüre die Entwicklung in mir selber. Und ich glaube auch, dass die weitergeht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf dem Zenit bin, was das angeht. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sich im Alter eigentlich immer besser fühlt, per se, weil man sich quasi besser kann einschätzen kann, nicht eben unrealistische Ziele setzt und so weiter. Auf das freue ich mich absolut. Und ich sehe die Entwicklung jetzt schon passieren.
Danke. Und Sie, Frau Röcke, etwas, was besser ist als mit 20?
Also ja, ich glaube, so die Pubertät, die... Die müsste ich jetzt irgendwie auch nicht nochmal haben. Und so diese, also auch so dieses, vielleicht Stichwort gesetzter, oder man ist sich irgendwie sicher, man hat bestimmte Dinge auch schon einfach mal ausprobiert und weiß irgendwie so ein bisschen, was da zu einem passt und was nicht. Und man kann bei bestimmten Dingen vielleicht sagen, gut, habe ich es gemacht, aber muss jetzt auch nicht wieder sein. So ein bisschen diese Gelassenheit, auch dass man quasi ja auch immer mehr geteilte Lebenszeit hat mit Familie, mit Freunden, die einen begleiten, dass doch auch noch mal neue Personen so dazukommen, aber dass man im Prinzip so ein Stück weit doch auch irgendwo angekommen ist, bei dem zu wissen, wer man ist und was man gerne macht. Und insofern glaube ich, weil ich mich schon sehr lange mit diesem Thema beschäftige, ich weiß um die Vielfalt. Zu der Vielfalt gehört schon auch, dass bestimmte Dinge nicht mehr gut laufen. Aber ich bin grundsätzlich optimistischer Mensch und freue mich einfach auf das, was da noch kommt.
Schön, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen rauszoomen, wenn man auf die gesellschaftliche Ebene wechselt und miteinander über das nachdenkt, was Longevity für uns als Gesellschaft könnte bedeuten. Wo sehen Sie das Potenzial?
Ich habe das Gefühl, heute ist Longevity ein Begriff, den man versucht, ihn einzuordnen. Sie haben es einleitend gesagt, vor 3 Jahren hat man noch gar nicht mehr gewusst, was Longevity als Begriff heisst. Und auf Deutsch Langlebigkeit funktioniert genauso wenig. Und in der Zwischenzeit ist quasi der Regenbogen, was Longevity ist, ist massiv gestiegen. Also das ist von, eben, was kann ich heute lifestyle-mäßig machen, bis hin zu Cryopreservation, also Tote eingefrieren und Hoffnung. Das ist alles irgendwie unter dem Deckmantel Longevity. Ich glaube aber, Longevity wird nicht ein isolierter Bereich. Ich habe das Gefühl, Longevity, durch das, wie es jetzt auch kommuniziert wird über Medien, wird einfach eine Unterstützung vom Lebensstil. Dass sich Menschen besser vorstellen können, wieso ich je nachdem frühzeitig sterben oder quasi frühzeitig eingeschränkt wird. Und Leute werden mehr oder weniger, dass sie ihr Leben können integrieren können. Und das wird sehr individuell, das haben wir mal gesagt, das muss für jeden irgendwie als Reis stimmen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, es wird einfach Teil von der Public Domain, also vom Wissen von der Gesellschaft, auf eine Art, wie wir es vor 20 Jahren noch nicht hatten. Die Grossmutter hat immer gesagt, Gemüse essen ist gut. Aber heute können wir es auf eine neue, auf eine bessere Art erklären, wieso der Lebensstil so wichtig ist und was der Einfluss ist.
Also das klingt super. Ich meine, es ist ja auch Longevity. Man könnte sagen, das ist einfach gute alte Gesundheitsprävention, Gesundheitsförderung, oder? In dem Sinn wirklich ein riesen Potenzial. Sehen Sie an dem auch ein bisschen die Gefahren, Frau Röcke, dass das so beim Individuum landet?
Ja, also ich glaube, positiv, wenn ich das noch ganz kurz, bevor ich zu dem, was ich risikomäßig da sehe, würde ich auch mitgehen. Wenn das bedeutet, dass sozusagen die Nachricht noch verbreiteter ankommt, dass man bestimmte Dinge nicht einfach schicksalhaft irgendwie über sich ergehen lässt und Altern ist nichts, was einfach passiv passiert, sondern was wir aktiv mitgestalten können. Vom Gesundheitsziel, aber auch von der psychologischen Seite her, dann finde ich, ist das ein großes Potenzial. Ich glaube, was ich kritisch sehe, ist, dass vieles, was heute unter diesem Trendbegriff Longevity läuft, ist für mich teilweise schon alter Wein in neuen Flaschen, weil wir aus der gerontologischen Forschung, der Alternsforschung, bestimmte Dinge tatsächlich schon lange wissen und so viel hat sich daran auch nicht geändert. Ich glaube, was ich als kritisch sehe, ist, dass mir vieles, was unter diesem Stichwort Longevity passiert, passiert immer nur sehr ich-bezogen. Also ich kann mich selbst optimieren, ich kann mich abmessen, ich kriege dann personalisiert was. Ich lebe aber nicht in einem Vakuum, sondern wir leben alle in einer bestimmten Gemeinde, in einem bestimmten Umfeld. Und ich meine, dieses Umfeld ist auch total wichtig. Wir leben aber auch in einer Gesellschaft, die sozusagen unabhängig davon, wie biologisch oder sonst wie alt ich bin, mir die Gelegenheit geben muss, mich einzubringen. Zum Beispiel auch noch nach der klassischen sozusagen Berufstätigkeit. Und da stellen wir fest, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Ich brauche dann auch Partizipationsmöglichkeiten. Ich brauche irgendwie die Möglichkeit, dass nicht nur über mich als ältere Person gesprochen wird und dann denkt sich da irgendjemand aus, wie es ganz toll sein könnte im Alter. Sondern wir brauchen, und an vielen Stellen wird das auch schon gemacht, die Stadt Zürich hat eine Altersstrategie, die ganz explizit auf das vielfältige Altersbild und auf Partizipationsmöglichkeiten abhebt. Aber auch da gibt es noch viel, was wir tun können. Und ich glaube, wenn Longevity immer nur sozusagen eine Ich-AG ist und nicht gesellschaftlich gedacht wird und nicht im Kontext gedacht wird, dann vergrößern wir bestimmte sozioökonomische Gesundheitsunterschiede und Benachteiligungen, die wir jetzt sowieso schon haben,
ganz kurz noch stärker. Für einen sozioökonomischen Unterschied, zum Beispiel, wo ich geboren worden bin, wie viel Bildung ich habe,
genau.
Finanzielle
Bildung,
Situation.
Finanzielle Situation, auch Geschlechtsunterschiede etc. Und das heißt, wenn wir dann auch noch, wir nennen das Intersektionalität, wenn ich dann auch noch, ich bin eine Frau mit einem Migrationshintergrund, ich habe nicht so viel Geld und nicht so eine hohe Bildung, dann bin ich jetzt schon, stehe ich absolut deutlich viel schlechter da als andere Personen. Und wenn ich dann auch noch alt bin, und ich glaube, da müssen wir, also das wünsche ich mir, dass bei all diesem Longevity und was ist möglich und wir vermessen und alles ist ganz toll, wir brauchen dafür auch ein Umfeld, was einen Platz hat für Menschen, die lange gesund leben. Weil dann bin ich wieder bei der Sinnfindung. Es bringt mir dann überhaupt nichts, wenn ich faltenfrei und biologisch sagt mir dann jemand irgendeine Zahl, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich nicht einen Platz habe, wo ich machen kann, was mir Spaß macht.
Würden Sie da etwas entgegnen?
Nein, also ja. Ich stimme dem sicher zu, dass man, ich meine, die gesellschaftlichen Fragen gibt es ja nicht nur beim Thema Longevity, das gilt ja schon für andere Themen, das gilt da ganz sicher auch. Ich sage jetzt nur für mich aus der geschäftlichen Seite, wo wir eine Firma dazu gemacht haben, mein durchschnittlicher Kunde ist 47 und 70% weiblich. Also mit dem, was wir heute machen, erreichen wir eher Frauen in mittlerem Alter. Und das heisst aber auch, ein Grossteil von unseren Kunden ist deutlich älter als 47. Und das zeigt schon, dass es ich glaube, eine Durchmischung gibt, wo heute teilweise Frauen noch einen Zugang dazu haben, wo das irgendwie quasi auch für einen Haushalt mitentscheidet, was man macht oder nicht. Also nur weil jetzt quasi ich Frauen habe, die bei mir mehr kaufen, glaube ich nicht, dass es nur Frauen sind, die mehr nehmen. Oder wo das mehr interessiert, sondern ich glaube, dass die Frauen dort eher einen starken Aspekt in der Familie oder quasi in der Gesellschaft spielen, so etwas dann auch irgendwie weiterzugeben, im Mann zu helfen, sich richtig zu ernähren oder richtig. Und das sehen wir bei uns. Mhm. Ich glaube, die Benachteiligung, das ist eine Sicht, ja, aber also sie haben eine starke Rolle im Moment bei uns.
Ja, es ist natürlich auch ein grosser Markt. Über das haben wir jetzt nicht so geredet. Es wird extrem viel Geld investiert in Longevity im Moment. Es ist auch so, dass sich das nicht jeder leisten kann. Die einen Sachen schon, die anderen nicht wahrscheinlich.
Das ist sicher so. Also, ich glaube, man darf auch zum Hype oder zum Trend, darf man schon sagen, das ist wie in jedem Technologiethema gibt es das. Es gibt so einen Hype-Cycle. Das heisst, es muss einmal wie einen übertriebenen Hype geben, der dann wieder abflacht, zum Realität werden. Und ich glaube, beim Thema Longevity sind wir noch nicht einmal auf dem Maximum vom Hype-Cycle. Sondern es hat jetzt erst gerade angefangen. Es ist ein grosses Momentum da. Alle merken, oh, da gibt es wirklich Wissenschaft, die neu ist, teilweise nicht so neu, aber besser kommuniziert. Mhm. Ich habe das Thema für mich gefunden, weil es populärwissenschaftlich aufarbeitet worden ist, dass ich es verstehen konnte. Weil ich bin kein Wissenschaftler, aber wir sind am Anfang von dem. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Hype passiert und auch wieder verschwindet. Weil erst dann kommt die Realität, die effektiv wo funktioniert und wo Bestand hat. Und das kennen wir von ganz vielen Themen. Das ist die Kryptowelt, das ist in der AI-Welt im Moment, da gibt es ganz viele so Beispiele.
Ja, ich glaube, wenn ich das ergänzen darf, also Teil dieses Hypes ist auch, dass natürlich viel Geld gemacht wird mit Sachen, die völlig jeglicher wissenschaftlicher Basis entbehren. Die überhaupt noch nicht da sind, dass man sagen könnte, das macht irgendwie nachweislich irgendetwas für einen, beim Menschen sozusagen wirklich ein gesundes Mehr an Jahren. Ich glaube, das ist auch was ich hoffe, dass auch da dieser Hype abflacht. Weil da wird momentan tatsächlich absurde Summen verlangt für Dinge, die angeblich mir persönlich helfen für ein langes Leben. Und das ist einfach, da fehlt die Evidenz komplett.
Oder dass man über Zeit Evidenz
sagen. Genau, das ganz ist genau.
Man das muss meine ehrlich ich. Also, das sein, ist quasi absolut. In der Menschenforschung genau. Ist es einfach auch wichtig zu verstehen, dass man nicht einfach 30, 40 Jahre warten kann, um zu schauen, was passiert wirklich. Das heisst, man ist auf Modellorganismen angewiesen, man ist auf Biomarker wie das biologische Alter angewiesen, um irgendwo Messpunkte zu haben, um überhaupt zu sagen, hat es einen Effekt? Aber natürlich ist Kritik berechtigt, um zu sagen, man weiß aber noch nicht, ob man dann in 30 Jahren noch gesund ist. Weil wir warten nicht 30 Jahre.
Ja, aber das wird man machen müssen, um die Evidenz wirklich absolut zu haben, weil eine Maus und ein Wurm, also die Lebensspanne ist absolut einfach nicht vergleichbar, auch nicht.
Aber ich glaube,
erforscht. Genau.
Das ich
glaube, wir können uns an dem Punkt sicher nicht total einigen. Ich würde gerne, bevor ich ans Publikum übergebe, noch eine philosophische Frage stellen, und zwar in Form von einer Abstimmung, wo Ihnen beiden eine Antwort haben. Aber wir könnten es eigentlich auch wieder mit dem ganzen Raum machen. Wenn Sie könnten entscheiden, würden Sie lieber ein ganz gesundes, ganz langes Leben haben, mit einem Verzicht auf Exzess, mit Disziplin, Gesundheitsdisziplin, aber dafür ohne Krankheiten und Schmerz? Oder würden Sie eher ein kürzeres, intensiveres Leben wählen, mit Freude und Leid, mit Sinnlichkeit und Schmerz? Wer würde Ersteres wählen? Gerne aufstrecken. Und wer will das Zweite nehmen? Also ich würde sagen, wir haben etwa zwei Drittel, die für das kürzere, intensivere Leben würden gehen und ein Drittel, die für das erste würden gehen, ein diszipliniertere, aber gesündere Leben. Und ich bin ganz sicher, der Herr Rode würde jetzt nicht gut finden, dass ich das so gegeneinander ausgespielt habe. Und es ist natürlich auch...
Ja, da haben Sie meinen Blick angesehen.
Genau, ich habe das so gespürt. Ja, so. Und natürlich ist das auch eine totale Vereinfachung. Aber ich finde, es sagt ja trotzdem ein bisschen etwas darüber aus, was wir lebenswert finden. Ich würde gerne mit der allerletzten Frage aufhören. Mit Blick auf die Zeit. Die Astrid Lindgren, weltberühmte dänische Autorin, hat 1959, dort war sie 52, geschrieben, man trägt ja jedes Alter in sich. Manchmal guckt das eine raus, manchmal das andere. Welches Alter schaut heute aus Ihnen raus, aus Ihnen beiden?
Also heute, wo wir da hocken, oder einfach in meinem Leben heute?
Ja, vielleicht sagen wir im Mai 2025.
Im Mai 2025. Dann schaut ein später 30er aus mir raus, vom Gefühl.
Schön. Biene?
Ich möchte mich da nicht auf eine Zahl festlegen, weil ich einfach nicht finde, dass diese Zahlen wirklich was sagen. Ich glaube, aus mir das Lebensalter, was irgendwie noch viel bringt, wo vieles noch gut geht. Ich kann das nicht auf eine Zahl festlegen.
Okay. Leider kann ich unser gemeinsames Leben da heute nicht einfach mit einer Pille verlängern, auch wenn ich das sehr gerne würde. Das ist auf eine Stunde begrenzt. Aber ich wünsche Ihnen allen im Sinn von diesem Zitat, dass auch Sie immer mal wieder ein unterschiedliches Alter aus sich herausschauen können und durch das und durch ganz viele andere Sachen, über die wir heute geredet haben, nicht einfach im Lauf der Zeit unterworfen sind. In diesem Sinne danke vielmals Ihnen allen fürs Kommen. Danke Christina Röcke und Pascal Rode und danke vielmals Johanna Wüterich für die Übersetzung in die Gebärdensprache.
Hauptsache gesund. Das ist Gesprächsreihe zu der Ausstellung im Stapferhaus. Hier in Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast.